Waldseiten zum Hören, der Podcast. Die Fichte. Der Fichte nächtlich sanftes Tag betragen, belebt Geschickeswürde kühn im Wald. Kein Zweiglein kann in ihrer Haltung zagen, die ganze Nacht gibt ihrem Atem Halt. Es scheint ein Stern an jedem Ast zu hängen, des Himmels Steile wurde erst im Baum. Wie unerklärt sich die Gestirne drängen, vor unserem Staunen wächst und grünt der Raum. Ihr himmlisches Geheimnis bringt die Fichte, den Blumen, unseren Augen fürstlich dar. Ihr Sein erfüllte sich im Sternenlichte, sie weiß bei uns, dass Friede sie gebar. Was soll der Weltenwind im Samtgeäste? Die Fichte weicht zurück und spendet Rast. Ein Baum, der alle Sterne an sich presste, bleibt groß und segnet uns als guter Gast. Mit diesem Gedicht preist Theodor Däubler die Fichte. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge des Waldseiten-Podcasts. Diesmal dreht sich, Sie haben es schon gehört, sich alles um die himmlischen Geheimnisse der Fichte, wie Däubler es 1916 so schön ausdrückt. Für die einen ist die Fichte der Brotbaum schlechthin, für die anderen eher ein Problembär in Zeiten des Klimawandels. Wir schauen uns die Fichte heute einmal genauer an. Dabei befassen wir uns einmal mit den Schwächen der Fichten, aber vor allen Dingen soll diese Folge einen wunderbaren Baum vorstellen, der, wenn er an der richtigen Stelle wachsen darf, Holz für tolle Verwendungszwecke liefert. Aber nicht nur das, die Fichte hat auch noch einiges mehr zu bieten. Übrigens auch die Geschichte, die Historie ist dabei sehr bewegt. Die Fichte hängt teilweise eng mit unserer deutschen Geschichte, mit unserer deutschen Vergangenheit zusammen. Die Fichte, genauer die Rotfichte, wird auf Lateinisch Picea abies genannt und sie ist die häufigste Baumart bei uns in Deutschland. Man kann genau genommen in Deutschland rein rechnerisch eine Fläche von 2,76 Millionen Hektar der Fichte zurechnen. Also die Fläche wird von der Fichte bewachsen. Das sind ungefähr ein Viertel der deutschen Waldfläche. In Bayern sind es nach Daten der dritten Bundeswaldinventur sogar fast 42% der Waldfläche. Wobei bei dieser Zählweise nur Bäume im Hauptbestand erhoben werden, also die Bäume, auf denen das wirtschaftliche Hauptgewicht liegt. Im April startet dann die vierte Bundeswaldinventur und dann gibt es im Jahr darauf, also 2022, frische Daten. Seit der vorletzten Bundeswaldinventur sind zwar die Flächenanteile der Laubbäume stetig mehr geworden, immer mehr, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Fichte bei den nächsten Erhebungen im Jahr 2021, 2022 dann von den Laubbäumen wie zum Beispiel der Buche überholt worden sein wird. Das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Besonders stark ist die Fichte im Privatwald vertreten, was vielleicht auch damit zusammenhängen mag, dass die Fichte vielerorts besonders als Brotbaum geschätzt wird. Warum Brotbaum? Essen kann man die Fichte ja wohl kaum. Naja, gut, wir kommen später darauf. Nur in Teilen kann man sie essen. Brotbaum hat allerdings jetzt in dem Fall mit dem Wuchsverhalten der Fichte zu tun. Im Vergleich zu anderen Baumarten legt die Fichte beim Wachsen nämlich den Turboantrieb ein. Auf guten Standorten braucht die Fichte gerade mal 90 Jahre, manchmal sogar ein bisschen weniger, bis sie geerntet werden kann. Holzernte, das ist nichts anderes als der Begriff dafür, dass ein Baum umgeschnitten wird und sein Holz verwertet wird. Die Zeitdauer vom Keimling bis hin zum erntereifen Baum nennt man in der Forstwirtschaft die Umtriebszeit. Bei der Eiche wäre die Umtriebszeit etwa 180 bis 200 Jahre, bei der Buche sind es 120 bis 140 Jahre und bei der Fichte sind es eben nur 80 bis 100 Jahre. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie heute eine Fichte pflanzen, dann können mit ein bisschen Glück schon Ihre Enkelkinder den Baum ernten und das Holz nutzen. Apropos Jahre und Fichte, die älteste Fichte der Welt steht in der Provinz Dalarna in Schweden und sie ist unglaubliche 9550 Jahre alt. Das Alter wurde mittels Radiokarbon-Datierung, also Carbon-14-Datierung, ermittelt. Über 9000 Jahre, das ist schon eine sehr lange Zeit, eine stolze Zeit. Schauen wir mal in unsere jüngere Vergangenheit in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden große Mengen Holz benötigt, um Deutschland wieder aufzubauen. Außerdem hat die Bevölkerung dringend Brennholz gebraucht. Das hat 1946-47 einen besonders kalten Hungerwinter gegeben und in dieser Zeit wurden besonders rings um die großen Städte ganze Wälder kahlgeschlagen. Zudem mussten riesige Summen an Reparationszahlungen an die Siegermächte gezahlt werden. Diese Schadensersatzzahlungen wurden zum einen in Geld, aber zum anderen auch mit Rohstoffen und anderen Naturalien abgeglichen. Vor diesem Hintergrund wurden sogenannte Reparationshiebe durchgeführt. Das Holz aus diesen Reparationshieben wurde beispielsweise unter anderem nach Großbritannien verschifft, auch dort waren die Ortschaften in Schutt und Asche teilweise, um auch dort die Ortschaften wieder aufzubauen. Diese kahlgeschlagenen Flächen bei uns in Deutschland wurden jetzt zu großen Teilen mit der Fichte aufgeforstet. Das hat damit zu tun, dass einerseits das Saatgut günstig war und es war verfügbar und zum anderen hat es damit zu tun, dass eben die Fichte so schnell wächst. Und gerade weil die Fichte so verhältnismäßig schnell wächst und weil sie sehr gerade wächst, sehr gerade Stämme bildet, ist die Fichte bis heute ein wirklich sehr beliebter Wirtschaftsbaum. Um das zu verstehen, müssen Sie sich die Abläufe vom Wald bis zum Sägewerk einmal vor Augen führen. Wenn eine Fichte geerntet wird, dann ist zum einen so, sie fällt sehr viel unproblematischer um als zum Beispiel Laubbäume mit einer breiten, ungleichmäßigen Krone. Die Äste einer Fichte, die wachsen quirlig um den Hauptstamm herum, so dass sich im Prinzip von der Baumspitze bis zu den untersten Zweigen eine kegelförmige Baumkrone bildet. Je nachdem, wie viel Licht der Baum bekommt, reicht diese Krone bei der freistehenden Fichte fast bis zum Boden oder eben im dichten Waldbestand ist sie dann nur recht weit oben zu beobachten, wo die Nadeln noch etwas Licht bekommen. Je dichter die Fichten stehen, desto weniger Licht bekommen sie und desto kleiner fallen dann übrigens auch die Baumkronen aus. Von unten her sterben die Zweige ab, die kein Licht bekommen und deshalb wirken die Stämme im Wald dann auch oft auf weiten Abschnitten astfrei. Im Holz selbst, wenn es dann im Sägewerk ist, sieht man, wo früher einmal Äste waren. Genau dort finden sich im Holz die sogenannten Holzaugen. Solche geraden Fichtenstämme ohne größere ausladende Kronen lassen sich bei der Holzernte vergleichsweise unproblematisch ernten. Nach dem Fällen werden die Äste dann entlang des Hauptstamms abgeschnitten. Es wird entastet. Bei den Profis, wenn sie da mal zuschauen, das geht ratzfatz. Die lassen die Motorsäge am Hauptstamm entlang gleiten und schneiden in einem Schwung, ohne anzuhalten, die ganzen Äste ab. Das ist schon beeindruckend, zumal so eine Motorsäge auch nicht gerade leicht ist. Noch schneller kann es der Harvester, also die Holzvollerntemaschine. Ein Harvester, der greift sich den Baum, dann schneidet er ihn um und anschließend wird dann der Baum einmal durch den Greifer gezogen und die Äste sind weg. Zum Harvester machen wir mit Sicherheit auch in nächster Zeit mal eine Folge, ist auch ein ganz spannendes Thema, wo der Einsatz von so einem Harvester sinnvoll ist. Wenn eine Fichte geerntet ist, dann kommt der gerade Stamm mit seinen 40, 45 cm Durchmesser ins Sägewerk und da passt er dann auch prima in die Sägestraße. Da wird er dann je nach Qualität in Bretter, in Balken oder ähnliches zugeschnitten. Die Fichte passt also sehr gut in unsere industrialisierten, in unsere maschinenoptimierten Abläufe. Die Fichte macht es uns eigentlich vergleichsweise leicht. Vereinfacht könnte man sagen, auf der einen Seite wächst auf die Schnelle ein schöner, ein gerader Baum und auf der anderen Seite kommen ganz ebenmäßige, genormte Holzprodukte nach Millimetermaß hinaus. Und all das macht die Fichte zum perfekten Brotbaum oder eben nicht ganz so zum perfekten. Warum diese Einschränkung? Dazu muss man sich vielleicht einmal das natürliche Wuchsgebiet der Fichte genauer anschauen. Natürlicherweise würde die Fichte vor allen Dingen dort vorkommen, wo es etwas kälter ist. Beispielsweise auf einer Höhe von 1500 bis maximal 2500 Metern über Normalnull. Die Mittelgebirgslagen sind beispielsweise die natürliche Heimat der Fichte, der Bayerische Wald, das Erzgebirge, der Schwarzwald oder auch in den Alpen. Natürlicherweise kommt sie auch weiter im Norden vor, beispielsweise in der Tundra oder in Skandinavien. Und dort, wo die Fichte normalerweise, natürlicherweise vorkommt, da übersteht sie eigentlich fast alles. Auch den Borkenkäfer, das ist dann eigentlich kein größeres Problem, obwohl es ja auch im höheren Norden oder im Mittelgebirge Fichtenreihenbestände gibt. Ganz sicher gibt es auch in den niedrigeren Lagen hier in Deutschland viele, viele Standorte, die für die Fichte sehr gut passen und auf denen sie wirklich gut und stabil wächst. Aber es wird dann problematisch, wenn sie dort angebaut wurde, wo es eben nicht passt und wenn sich die Standortbedingungen für die Fichte ändern. Dummerweise haben sich gerade in den letzten Jahrzehnten die Standortbedingungen, die Rahmenbedingungen für die Fichte an vielen Orten geändert. Wenn die Fichte in den 80er Jahren, Sie erinnern sich vielleicht an die Waldsterbensdebatte der 80er Jahre, wenn die Fichte in den 80er Jahren stellenweise noch mit dem sauren Regen und der Luftverschmutzung zu kämpfen hatte, so hat sie heute mit dem Klimawandel zu kämpfen und mit den Folgen des Klimawandels. Es wird immer wärmer, es wird immer trockener. Die Fichte, die ist ein sogenannter Flachwurzler. Wenn man sich das Wurzelwerk der Fichte einmal ganz genau anschaut, dann reichen die Wurzeln der Fichte auf den meisten Böden nur wenige Dezimeter tief, teilweise unter einem Meter. Die Fichte bildet zwar dann, wenn sie ein bisschen älter ist, Wurzeln, die ein bisschen tiefer ins Erdreich gehen, ab einem Alter von ungefähr 60 Jahren ist es dann. Aber im Großen und Ganzen bleibt sie einfach mit ihren Wurzeln relativ nah unter der Erdoberfläche. Wenn sie sich einmal, wenn sie im Wald unterwegs sind, den Wurzelteller einer Fichte anschauen, einer umgefallenen Fichte, die im Wald liegt, dann sehen sie ziemlich klar, dass die Wurzeln zwar in die Breite gehen, aber kaum in die Tiefe. Und das hat jetzt zwei Nachteile. Zum einen fehlen der Fichte die Bodenanker. Und das macht sie ziemlich anfällig bei Sturm. Dann fällt sie viel leichter um als zum Beispiel eine Eiche. Eine Eiche, die hat Wurzeln, die sich wirklich tief im Erdreich festkrallen. Die Fichte hat keine Wurzeln, die tief hinabgehen. Je feuchter ein Boden, desto flacher werden die Wurzeln der Fichte übrigens. Dieses Verhalten hat durchaus seine Vorteile. Zum Beispiel schafft es die Fichte so auch in Moorgebieten zu überleben, ohne dass sie ersäuft. Aber in der Regel ist in Zeiten des Klimawandels ja eher das Gegenteil der Fall. Und so kommen wir zum zweiten Problem, der Fichte. Zwar kommt sie durch ihren breiten, flachen Wurzelteller breitflächig gut an Nährstoffe, aber je trockener es wird, desto schlechter kommt sie ans Wasser heran. Während die Kiefer beispielsweise mit ihrer tief nach unten reichenden Pfahl- und Herzwurzel sich eigentlich dann immer noch holt, was sie braucht, leidet die Fichte schon längst Durst und wird dann immer schwächer. Fichtenreinbestände werden dann oft anfällig für Schädlingsbefall wie den bekannten Borkenkäfer. Der Borkenkäfer, das ist ein kleiner brauner Käfer, der seine Eier unter die Rinde der Fichten ablegt. Und die Larven, wenn sie geschlüpft sind, die fressen sich dann unter der Rinde durch, bis sie sich verpuppen und später dann erwachsene Käfer schlüpfen. Das Problem ist jetzt, wenn die sich unter der Rinde durchfressen, dann kappen sie gleichzeitig die Wasserzufuhr des Baums. Der Baum verdurstet und die Fichte verliert ihre Nadeln. In manchen Jahren vernichten Borkenkäfer, wenn die Witterung für den Käfer gut ist und wenn sie in Massen auftreten dann eben, dann vernichten sie oft ganze Wälder. Auch gesunde Bäume können sich dann dem Massenansturm kaum noch zur Wehr setzen. Die Fichte hat ja eigentlich mit ihrem Harz eine recht gute Verteidigungsstrategie. Nur um Harz zu produzieren, braucht ein Baum natürlich Wasser, also kein Wasser, kein Harz. Apropos Harz, kommen wir mal zurück zu den spannenden und auch etwas schöneren Themen rund um die Fichte. Das Harz der Fichte wurde besonders früher als Rohstoff für Lacke verwendet. Man hat auch Eichenfässer mit Pech aus Fichtenharz ausgestrichen und damit abgedichtet. Auch als Pflaster hat man das Harz übrigens verwendet oder als natürlichen Klebstoff. Apropos, haben Sie mal Lust auf einen Kaugummi? Wenn Sie im Wald relativ hartes, eher rötliches Fichtenharz finden, dann können Sie das als Fichtenkaugummi nutzen. Das Harz soll eine desinfizierende Wirkung haben und soll die Zähne reinigen. Aber ganz ehrlich, ich habe es ausprobiert. Mein Geschmack ist es nicht. Es schmeckt am Anfang halt sehr, naja, halt harzig. Vorsicht, wenn man irgendwie eine Füllung hat oder eine Prothese oder ähnliches, das bleibt ganz schön an Zähnen backen. Ich persönlich nasche da eigentlich lieber Vanillekipferl. Okay, was hat jetzt das Vanillekipferl schon wieder mit der Fichte zu tun? Das Vanillin, das wir zum Backen oder zum Verfeinern von Nachspeisen nutzen, dieses Vanillin, das wird teilweise aus Fichtenholz gewonnen oder wurde vor allen Dingen früher aus Fichtenholz gewonnen. Echte Vanille war besonders früher sehr, sehr teuer. Und deshalb haben im Jahr 1874 der deutsche Apotheker Ferdinand Thiemann und der Chemiker Wilhelm Hamann an einer Lösung getüftelt. Aus dem Saft von jungen Fichten haben sie es dann schließlich geschafft und haben durch chemische Prozesse Vanillin gewonnen. Auch heute gibt es noch den Weg, Vanillin aus Fichtensaft zu generieren oder noch sehr viel häufiger, das Lignin aus dem Holz der Fichte dafür zu nutzen. Für 1 Kilo Vanillin werden in etwa 30 Kilogramm Fichtenholz benutzt. Aber ich will mal ganz ehrlich sein, weil noch billiger als aus der Fichte gewinnt man das Vanillearoma in der Zwischenzeit aus Bakterien oder der Synthese aus Nelkenöl. Und so ist Vanillin heute in den allermeisten Fällen leider Gottes vollsynthetischen Ursprungs. Es gibt allerdings auch noch ein paar Anbieter, die Vanillin aus Fichtenholz anbieten. Süß und lecker und sehr gesund ist der Fichtenspitzenhonig. Dafür zupft man im Frühling die Maitriebe der Fichten ab und lässt 100 Gramm Fichtenspitzen mit etwa 400 Milliliter Wasser, etwas Zitronensaft und 500 Gramm Zucker, am besten Vollrohrzucker, der ist am gesündesten, einen Tag lang ziehen. Danach wird das Ganze so lange eingekocht, bis es wie ein Honig ist und fertig ist der Fichtenspitzenhonig. Dieser Fichtenspitzenhonig, der soll prima beruhigend helfen als natürlicher Hustensirup und ich persönlich mag ihn sehr gerne. Ich finde, er schmeckt wirklich gut. Schmeckt gut? Klingt gut. Klingt gut? Das ist das richtige Stichwort bei der Fichte. Die Fichte klingt, also das Holz der Fichte klingt toll, wenn es beispielsweise zur Geige oder zum Cello verarbeitet wurde. Fichtenholz mit gleichmäßigen, engen Jahrringen braucht man dazu. Bei einer Geige dürfen diese Jahrringe maximal 2 mm breit sein, damit dann das Holz gleichzeitig so elastisch und stabil ist, dass es die Schwingungen der Geigensaiten als Resonanzkörper an die Luft und damit an unsere Ohren abgeben kann. Fichtenbäume mit solchen feinen Jahrringen findet man ganz besonders im Gebirgswald, da wo die Fichten durch die kühle Witterung und aufgrund nährstoffarmer Böden ganz besonders langsam wachsen. Nicht ohne Grund liegt Mittenwald, das ist ein ganz berühmter Geigenbauort, in den Alpen, eben genau dort, wo solche Fichten wachsen. Und bleiben wir gleich beim Holz der Fichte. Das Fichtenholz ist natürlich auch ein hervorragendes Bau- und Konstruktionsholz. Aus dem Häuserbau ist das Fichtenholz nicht mehr wegzudenken. Besonders für den Innenausbau wird die Fichte wirklich gerne genommen. Man kann Fichtenholz zwar auch für Scheitholz, Hackschnitzel oder Holzpellets energetisch nutzen, also verbrennen, aber meistens ist das Holz eigentlich viel zu schade dafür. Schauen Sie sich doch einmal Ihren Dachstuhl an. Der ist höchstwahrscheinlich aus Fichtenholz. Apropos Dachstuhl. Traditionell werden beim Richtfest eines Hauses eine junge Birke oder eben eine Fichte oder ein Fichtenkranz auf dem Dachspitz befestigt. Die immergrüne Fichte symbolisiert das Leben und soll Glück und Segen über das Haus und seine Bewohner bringen. Eine ganz ähnliche Bedeutung haben auch die Fichten als Maibaum oder als Christbaum. Da sind sie zwar etwas weniger beliebt wie die Tanne, aber sie werden hin und wieder auch genutzt. Bereits die Germanen verehrten die Fichte als Lebensbaum und auch bei den Kelten wurde er als Symbol des Lebens und des Todes angesehen. Die Griechen verbanden die Fichte mit dem Meeresgott Poseidon und der Grund dafür ist vermutlich, dass die Fichtenstämme bei den Griechen für den Schiffsbau verwendet wurden. Bei uns in Deutschland wurde die Fichte besonders wichtig im Bergbau. Sowohl für den Abbau von Kohle als auch für Erz, für Silber, Gold, Kupfer wurde das Holz von Eiche, Buche, Tanne oder eben der Fichte benötigt. Das Fichtenholz stützte die Tunnel, die Gänge der Gruben ab oder wurde in den Schmelzhütten verfeuert. Auch bei der Salzgewinnung wurde das Holz als Brennholz für die Salinen oder für die Salinenleitungen benutzt. Nach und nach wurden für Salzgewinnung und Bergbau ganze Fichtenwälder verfeuert oder verbaut. Etwa auch im Erzgebirge. Und aus dieser Situation heraus wurde im Jahr 1713 vom Oberberghauptmann des Erzgebirges Hans Karl von Karlowitz ein besonderes Werk geschaffen, die Silvicultura Ökonomica oder die Hauswirtliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baumzucht. Hans Karl von Karlowitz war damit der Erste, der in seinem umfassenden Lehrbuch niedergeschrieben hat, dass und wie man Wälder so bewirtschaften sollte, dass auch für kommende Generationen der Rohstoffnachschub gesichert sei. In seinem Werk heißt es die kontinuierliche, beständige und nachhaltige Nutzung. Und somit gilt Karlowitz von Karlowitz als der Vordenker, als der Erfinder des Prinzips der Nachhaltigkeit. Und mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit sind wir auch schon am Ende der Folge zur Fichte. Es gibt mit Sicherheit noch einiges rund um die Rotfichte zu berichten, aber seien Sie sich sicher, wir werden der Fichte noch öfter begegnen in den Themen der Waldzeiten. Und zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Klugscheißer-Tipp für Ausflüge mit Kindern, mit Freunden, Bekannten, wer auch immer Sie in den Wald begleitet. Fragen Sie doch mal, was dort für Zapfen am Boden liegen. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest passiert es bei den Leuten, mit denen ich im Wald unterwegs bin, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit erhalten sie die Antwort, na, das ist doch klar, das ist ein Tannenzapfen. Unsere Tannenzapfen, das sind jedoch immer Fichtenzapfen, eigentlich fast immer. Die Zapfen der Tanne fallen bereits oben auf dem Ast, stehend in ihre Einzelteile. Die Fichte dagegen, die lässt ihre Zapfen nach unten baumeln und die fallen dann eben auch als ganzer Zapfen runter. In diesem Sinne viel Spaß beim Fichtenschlaumeiern. Übrigens, diesen Podcast wie auch alle anderen Podcasts gibt's natürlich wie immer auch zum Nachlesen unter www.waldzeiten.de. Machen Sie es gut und tschüss.